Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es sind kontroverse Debatten, die seit einiger Zeit immer heftiger geführt werden um solche Werte wie Meinungsfreiheit oder auch Kunstfreiheit. Und da sind wir bei einem Streit, den vier sehr renommierte Museen gerade entfacht haben, nämlich die National Gallery in Washington D.C., das Museum of Fine Arts in Boston, das Museum of Fine Arts in Houston und die Tate Modern in London. Sie haben seit 7 Jahren eine Ausstellung mit dem amerikanischen Künstler Philip Guston geplant. Großer Expressionist, der seit den 30ern Amerikas Malerszene prägte. Und diese Museen nun haben heute mitgeteilt, dass diese Retrospektive um 3 Jahre verschoben wird. Und zwar vor allem wegen der Bilder, die Ku Klux Klan-Vertreter zeigen. Man müsse das stärker kontextualisieren, hieß es. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, wie erklären Sie sich diese Absage oder diese Verschiebung? Es sind ja immerhin 3 Jahre.
Man möchte, glaube ich, in den Museen vermeiden, den fatalen Eindruck, der in den letzten Jahren immer wieder für politische Diskussionen gesorgt hat, dass sich Museen und Institutionen reinwaschen wollen, sozusagen von der Verantwortung für Diskriminierung von Schwarzen, von People of Color. Und Guston war nun ein weißer Maler. Er hat diese sehr zeitkritischen Motive damals gemalt und ist auch zur figürlichen Malerei überhaupt erst geschwenkt, um politisch wieder mehr erzählen zu können, wie er sagte. Aber gerade das ist im heutigen Rahmen, vor dem Hintergrund heutiger Debatten, eben auch ein nicht ganz unheikles Unterfangen, weil eben der Verdacht aufkommen könnte, die Museen möchten sich weißwaschen, reinwaschen von der Verantwortung, der sie ja irgendwie gesamtgesellschaftlich auch anhängen.
Auf der anderen Seite gibt es ja immer noch so etwas wie die Freiheit der Kunst. Wird da nicht zu sehr eingegriffen?
Ja, dieses sehr plötzliche Vorgehen hat natürlich wirklich diesen Beigeschmack von Zensur und Kuschen vor dem Zeitgeist. Ich finde das auch alles sehr unglücklich, weil es eben bislang überhaupt nicht fachlich transparent begründet wird. Also es gibt keinen Entwurf eines alternativen Konzepts. Wir haben aber 2017, also vor 3 Jahren, bereits schon mal eine ganz ähnliche Debatte gehabt. Damals gab es die Künstlerin Dana Schatz im Whitney Museum in New York, die eine Fotografie verwendet hat, die im Kontext der schwarzen Bürgerrechtsbewegung große Bedeutung hat. Und diese hat sie abstrakt verwendet. Eben auch sie, eine weiße Künstlerin. Auch damals gab es schon einen größeren Protest der schwarzen Community. Und auch damals war schon diese Frage aufgekommen, ist das nicht Zensur? Gibt es nicht die Freiheit der Kunst? Letztlich ist es, glaube ich, eine Sensibilisierung, die bei den Museen stattfindet, weil sie eben öffentliche Institutionen sind und natürlich alle ansprechen müssen, die sich in irgendeiner Weise für die Kunst interessieren oder mit ihr irgendetwas anfangen wollen. Und deswegen verstehe ich die Beweggründe oder zumindest die Überlegungen, nicht einfach so zu tun, als gäbe es diese Art von negativer Wahrnehmung solcher Aneignungen nicht. Und wir haben jetzt bei diesen Ku Klux Klan-Bildern offenkundig einen Hinweis, dass Philip Guston selbst ebenfalls eine solche Fotografie aus dem Kontext der Bürgerrechtsbewegung genommen hat. Sein Biograf Robert Storr hat sich zu Wort gemeldet und meint, es gäbe eine Fotografie aus den 1930er Jahren, die allen seinen Darstellungen von Ku Klux Klan-Mitgliedern als Vorlage gedient haben könnte. Und diese Fotografie stamme eben aus einer Kampagne gegen Lynchjustiz. Und nach heutigen Maßstäben würde das eben genau wie bei Dana Schatz bedeuten, dass er quasi sich durch Verwendung dieses Motives als weißer Maler in irgendeiner Weise schwarzer Geschichte bedient.
Na gut, eine Kontextualisierung wäre ja dennoch möglich. Also ich meine, die Bilder selbst existieren ja. Philip Guston ist seit 40 Jahren tot. Es gibt also keine Möglichkeit, dass er nochmal neue Kunstwerke schafft, um das nochmal vielleicht seine Sicht von heute drauf zu zeigen. Kontextualisieren ist also nötig. Was wäre denn denkbar aus Ihrer Sicht, was man tun könnte als Museum?
Ja, man muss sich nochmal seinen Werdegang anschauen. Er ist ja eigentlich ein Maler, der aus einer jüdisch-russischen Familie stammt, die nach Kanada, dann später nach Kalifornien eingewandert ist. Er ging dann nach New York, war mit Jackson Pollock befreundet, gehörte also zum Umfeld des sogenannten abstrakten Expressionismus und war dann mit diesen abstrakten Bildern auch sehr einflussreich, auch in Europa. Aber dann, nach einer Krise in den 60er Jahren, machte er so einen Turnaround eben zur figürlichen Malerei. Das hatte er schon im Frühwerk getan, aber dann, also in den 60er Jahren, hat er das als Absage an dieses ganze politische Konzept verstanden, das hinter dem abstrakten Expressionismus steht, nämlich den Expressionismus als eine Art Weltsprache der Demokratie zu verstehen. Und Carsten wollte viel lieber, statt diese reinherzige Geschichte zu erzählen, lieber so eine Art ganz kernige politische Malerei machen und wurde dann quasi als solcher nochmal in einer völlig neuen Bedeutung für die Postmoderne verstanden. Deswegen glaube ich, dass eine Neukonzeption dieser Ausstellung diesen extrem politischen Werdegang von Carsten als Maler noch viel, viel stärker herausarbeiten muss. Seine Bedeutung für andere Künstler, für viele andere Künstler, da war wirklich sehr einflussreich. Das geht nicht einfach so, dass man quasi sagt, man hängt einfach diese Bilder als Ikonen der amerikanischen Malerei nochmal auf und zeigt, wie toll und einflussreich die waren, sondern man muss tatsächlich die politischen Hintergründe genauer benennen. Und das ist tatsächlich ein größeres kunsthistorisches Unterfangen. Umso erstaunlicher, dass die Museen bisher darauf nicht gekommen sind.
Welche Rolle hat er denn eigentlich für die Bürgerrechtsbewegung gespielt? Wie hat sie ihn wahrgenommen?
Also ich glaube, dass auch bei dieser Bürgerrechtsbewegung eine Zeit lang einfach fast eine Gewöhnung eingesetzt hat, dass weiße Maler so etwas machen wie Philipp Carsten. Und er hat sich ja auch der Populärkultur sehr stark zugewandt, also Comiczeichnungen beispielsweise, die er auf seine Gemälde übertragen hat. Die war natürlich auch in irgendeiner Weise teilweise rasseübergreifend, diese Populärkultur. Aber letztlich, glaube ich, ist diese Sensibilisierung ein Ergebnis der letzten Jahre. Im Bereich der Unterhaltungsindustrie gibt es das schon viel länger mit diesem sogenannten Whitewashing, wo Schwarzakteure mit Weißen besetzt werden sozusagen. Aber ich glaube, dass die aktuelle Situation, die aktuelle politische Situation und die aktuellen Debatten in den letzten 3-4 Jahren tatsächlich erst diese Sensibilisierung auf allen Seiten bewirkt haben, die Möglichkeiten auch.
Und wenn man sich die Bilder mal direkt anschaut, ich meine, wir reden ja über ganz konkrete Kunstwerke. Ich habe mir einfach mal zwei Motive einfach nochmal genauer angesehen, wo also diese Ku Klux Klan Kapuzen zu sehen sind, die Menschen darunter nicht, sondern wirklich nur die Kapuzen mit überdimensionierten Händen daran, die riesige Zigaretten halten. Und in einem Motiv ist sogar eine sehr starke Ironisierung, wie ich finde, weil nämlich eine Ku Klux Klan Kapuze sich selbst porträtiert. Also sozusagen, da ist ja noch ein gewisser Bruch da drin. Wenn man sich das anschaut, wirkt es für mich tatsächlich wie eine Ironisierung, wie eine Lächerlichmachung der Ku Klux Klan-Bewegung. Oder ist das jetzt meine subjektive Interpretation?
Ich glaube, aus Philipp Carstens Sicht war es ein bisschen mehr als nur eine Ironisierung. Es sind quasi fast filmische Ausschnitte, die sie da haben, oder eben auch ein bisschen so in diesem Comic-Stil gehaltene Szenarien. Bei diesem Bild, wo die drei Kapuzenmänner beispielsweise Zigarre rauchend vor einem Auto stehen, ist ja auch zu sehen, dass einer so ein bisschen in eine Richtung zeigt. Und man könnte das Bild so interpretieren, dass die jetzt gerade auf der Suche nach neuen Opfern sind oder dass sie versuchen, Pläne zu machen, was sie jetzt wieder aushecken können. Und sie rauchen Zigarre und sind von Carsten eigentlich dargestellt wie Leute gewissermaßen ganz buchstäblich wie du und ich. Und darauf verweist auch dieses Bild mit der Malerei, also dem malenden Ku Klux Klan-Mitglied, weil er gesagt hat, ich selbst bin fasziniert von dieser Art von Gewalt, die diese Sekte ausstrahlt, oder es ist diese Vereinigung, die Bewegung ausstrahlt. Und ich selbst bin in gewisser Weise als Weißer Teil dieser Bewegung, auch wenn ich es nicht will. Aber sie sind so mächtig und auf so mächtigen Diskursen aufgebaut, dass ich gar nicht anders kann, als daran beteiligt zu sein. Und das steckt eigentlich auch hinter diesen Motiven, dass er sagt, wir kommen da nicht raus.
Abschließende Frage noch, was lernen wir aus diesem gesamten Vorgang? Was muss vielleicht auch der Museumsbetrieb daraus lernen, der internationale Museumsbetrieb?
Ich glaube, die Museen tun ganz gut daran, gerade der internationale Museumsbetrieb tut ganz gut daran, Kontextualisierung wirklich ernst zu nehmen und auch rechtzeitig in Konzepte einzubauen. Diese Ausstellungen sollen ja alle stattfinden. Es geht auch nicht darum, wie manche eben doch jetzt argwöhnen, das Werk großer Künstlerinnen oder Künstler in irgendeiner Weise zu relativieren, sondern es geht um Rezeptionsfragen. Und die sind nun wirklich schon ein alter Hut mittlerweile. Sie werden nur im Museumsbetrieb oft nicht angewandt, weil die Museen daraus ein Geschäftsmodell machen, das alle bewundern vor den großen, tollen Werken stehen. Deswegen glaube ich, eine leichte Relativierung dieser musealen Rolle als Kunsttempel, das stünde allen ganz gut zu Gesicht und auch die Geschäftsmäßigkeit sozusagen, die dahinter steht, etwas runterzufahren. Das ist, glaube ich, die Aufgabe der nächsten Jahrzehnte.
Carsten Probst, vielen Dank. Über eine um Jahre verschobene internationale Ausstellung von Philipp Carsten, der Ku Klux Klan-Motive genutzt hat und die nun also kontextualisiert werden sollen.